Ich habe ja schon hier mein professionelles Schreibwerkzeug zurechtgelegt.
Du
ja,
nicht.
Habe ich ja nie und du bist ein Streber. Um die Kleinigkeiten gleich mal klar zu ziehen.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hinbekomme mit dem auch noch am Tisch.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Und hallo Flo.
Hallo Felix. Hallo ja, Sascha.
Hallo Flo.
Wir haben hier jetzt ein kleines Experiment vor, deswegen wird es ein kurzes Podcast, weil drei Kanäle, zwei verschiedene Mikros. Ich werde da wahrscheinlich ein bisschen schneiden müssen. Aber wir haben die Situation, dass das Thema, was Flo und ich letztes Mal besprochen haben, Sascha sehr interessiert hat und er sich ja auch nochmal dazu gemeldet hat. Und mir aufgefallen war, dass ich das Thema total einseitig behandelt habe. Und jetzt müssen wir das nochmal von der anderen Seite
aufschlüsseln.
Ja. Deswegen kriegen die beiden jetzt nur von mir Wein eingeschenkt. Aber ich habe zwei Weine. Ich muss euch zwei Weine einschenken.
Na gut.
Und wir sitzen natürlich auch zusammen, weil wir gleich die Achim von Oettinger Verkostung haben. Insofern passt das ganz gut.
Das stimmt.
Deswegen dürfen wir auch nicht so viel trinken. Sonst sind wir nachher schon betrunken, wenn wir die Online-Verkostung haben.
Das würde nicht gehen.
Weil wir nämlich nicht professionell genug sind, um das quasi auseinanderzuhalten.
Nee.
Flo.
Weil mit den Spucknäpfen hier im Hause, wo man das funktioniert, nicht.
Wird das jetzt überhaupt hier so hinbekommen, da alle zusammen, ohne...
Ich bin nicht sicher.
Na, weiß ich auch nicht. Ich hab ja schon hier mein professionelles Schreibwerkzeug zurechtgelegt.
Du ja, nicht.
Habe ich ja nie und du bist ein Streber. Um die Kleinigkeiten gleich mal klar zu ziehen. Wir wissen ja, ihr wisst ja, Flo ist ja im normalen Leben Lehrer. Bin froh, dass wir keine Noten kriegen jedes Mal, obwohl da steht, Sascha, benehmen. 5. Felix, setzen, danke.
Das war früher die Kopfnoten, gibt es gar nicht mehr.
Doch. Also ein bisschen gibt es die noch, oder?
Ja, es gibt noch so Arbeits- und Sozialverhalten, aber nicht
das heißt,
mehr mit Noten.
Jetzt Sozialverhalten ist ja noch schlimmer als Betragen, finde ich.
Betragen.
Ich glaube, er sagt was. Jetzt wollen wir bleiben.
So, ich habe zwei Weine aus dem Rheingau mitgebracht. Rheingau Riesling Extra Brütt. Sekt von FP Schönleber ohne Jahrgang. Allerdings ist es ganz überwiegend 2018 als Basis. Und die wundervolle Lage Martinsthaler Wildsau Pinot Noir, also Spätburgunder, erste Lage vom Weingut Diefenhardt aus dem Jahrgang 2019.
Ja, das ist das erste Mal, dass wir drei zusammen an einem Tisch sitzen, was den Podcast angeht. Mhm. Schauen wir mal, was das wird. Vielleicht gibt es den Podcast am nächsten Mal jetzt leider dann nicht mehr. Letzte Folge, meine Damen und Herren.
Das ist alle in die Haare gekriegt haben.
Wir machen mal Bilder, wenn es wirklich kritisch wird. Zum Schluss. Blut, so Smash.
Brawl. So, zwei Gläser. Ich schlage vor, ihr fangt mit dem rechten an.
Rechts.
Rechts, was, wo soll man? Rechts, links, was hast du?
Rechts, soll man.
Rechts, rechts, rechts,
hat schon wieder nicht aufgepasst.
Dürfen wir erst Infusion zur Nase von uns geben? Ich würde ja links
finden. Nein, das erstmal.
Achso, tschüss. Tschüss.
Cheers.
Ja, das sind, was willst du zur Nase loswerden?
Ich wollte ja sagen, dass links mir jetzt erstmal, also links ist jetzt so schön, fruchtig wie Sau und geht so in die Nase und macht erstmal viel Freude.
Und rechts nicht.
Das hatte ich nicht gesagt, aber rechts, links ist halt krasser.
So, zu einem Überfluss haben wir hier auch noch was zu essen stehen. Große Käse- und Schinkenplatte, weil wir sonst aber trunken in die Verkostung gehen. Haut rein mit mir das. Ich fange mal an mit dem, worum es mir einfach geht. Wir haben, und es macht überhaupt keinen Sinn, diese Folge zu hören, wenn ihr nicht die letzte Folge mit Flo und mir gehört habt. Das ist also die vorletzte Podcast-Folge, in der es um die Jehova-Weine ging. Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe noch eine Nachricht bekommen von einem Steady-Unterstützer sogar, der in der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas ist und aktiv ist und das sehr lustig fand. Die Assoziation mit dem, wir brauchen Zeugen, göttlich, gleich Jehova, das hat mich sehr beruhigt. Das hat mich sehr beruhigt.
Ich weiß nicht, ob ich das gerade eher beunruhigend bin oder nicht.
Ich fand es gut, dass er sich nicht auf den Schlips getreten
hat. Aber das ist schön. Ich finde ja, dass es in den Zeiten wie heute brauchst du auch wieder kleine Glaubensgemeinschaften. Vielleicht tun wir uns zusammen und bilden sowas wie eine Religion?
Eine eigene.
Ah, nee, lass uns
das nicht. Nee,
lass uns okay, nicht. Nur zum heiligen Riesling.
Zum heiligen Riesling. Zum heiligen Blindflug. Wir wollen es nicht übertreiben. Okay,
schon. Ich hab schon beim Schneiden gedacht, als wir darüber sprachen. Also wenn man diese Folge nicht gehört hat, kann man das heute nicht verstehen. Es ging um die Strategie für einen Keller und ich habe über die Geschichte darüber berichtet, dass man eben einfach, wenn sich die Geschichten so auftürmen zu Weinen, die man dann weitergeben will mit dem Wein, dass man die Weine dann nicht mehr alleine trinkt und so weiter. Es gibt auch Menschen, die völlig anders ticken. Nicht so sehr in unserer Bubble und deswegen ist es mir vielleicht nicht aufgefallen. Es gibt Menschen, die sagen, Geschichten interessieren mich nicht, die Bohne. Ja. Geschichten interessieren mich kein bisschen. Angefangen sicherlich, die berühmteste war Robert Parker, der ja, wenn es stimmt, keinen einzigen Weinberg je besichtigt hat. Wenn die Winzer gesagt haben, soll ich immer die Weinberge zeigen, gesagt, wieso, die kann ich ja nicht trinken. Mhm. Und ja auch die Keller sich nur mit vorgehaltener Waffe irgendwie hat er sich in den Keller bringen lassen. Also ja, so pompöse Keller, wo man irgendwie so...
Glitzerkeller.
Kann man mal reingucken. Ja. Aber also so Produktionskeller hat er sich nicht angeguckt, weil ihn das alles nicht interessiert, aber gesagt, es geht nur um das, was im Glas ist.
Hat er auch nicht als Unrecht. Das ist natürlich so, wenn man es mal so, also im Kontext dann
erstmal. Das ist eine gute Frage, ob er nicht ganz Unrecht hat. Also klar, man schmeckt die Geschichte so ein bisschen mit und Leute, die sagen, mich interessieren die Geschichten nicht, sagen ja häufig, ich schmecke das sowieso nicht oder ich habe dann, ne, ich bin ein rein auf das Glas und das, was drin ist, fixierter Mensch. Aber da haben wir hier im Podcast ja nur so viele Untersuchungen zitiert von Charles Spence und Hans Hutt und so, die Psychologie des Schmeckens kriegst du nicht raus. Also solange das Ding nicht, sag mal, vom Himmel fällt in deinen Keller, ja, irgendeine Motivation hast du es da reinzutun, solange du sie kennst. Klar, wenn du einfach blind reingreifst und sagst, es ist halt irgendwas aus meinem Keller, dann vielleicht nicht, aber so trinkt ja kein Mensch Wein.
Das glaube ich auch nicht, nein.
Also so ganz trinkt keiner Wein, das glaube ich auch. Also ein bisschen was braucht man schon immer, oder? Also
du entscheidest dich ja für irgendwas, worauf du Lust hast. Also niemand verbindet sich die Augen, bevor er in seinen Keller geht und greift dann blind eine Flasche raus. Oder machst du das auch manchmal, Sascha?
Die haben es auch noch nicht. Tatsächlich. Also die Idee ist natürlich, wenn es größer wird, ist es lustig, weil du sagst, okay, nehme ich das, was ich in die Hand habe, habe ich aber tatsächlich noch nie.
Wir haben das einmal gemacht. Ja. Mit der Rhone-Verkostung, wo wir gewürfelt haben.
Ja.
Wo du den Klimaschrank quasi eingeteilt hast.
Genau,
und dann haben wir Zahlen gewürfelt, dann haben wir blind Sachen daraus. Aber ob das jetzt unbedingt so gut war, weiß ich gar nicht so genau.
Ja, wir haben einmal eine Sache gemacht, das habe ich mir immer gewünscht. Da weiß ich nicht, da warst du glaube ich auch dabei. Ne? Da habe ich meinen Klimaschrank von so 6 Flaschen befreit, die niemand haben durfte. Und dann haben wir uns hier getroffen und dann habe ich gesagt, geht an meinen Schrank und sucht euch irgendetwas aus. Ich hatte sie gar nicht rausgenommen. Ich hatte 6 Flaschen, glaube ich, Kleber an den Boden gemacht. Und so, die sind tabu, weil die für was anderes vorgesehen sind. Ansonsten einfach irgendwas. Und dann habe ich wirklich ich hatte ihn vorher richtig voll gemacht. Ich habe also 300 Flaschen und ich hatte keine Ahnung. Und da sind Sachen rausgekommen, wo du sagst so, das habe ich im Schrank. Das war lustig. Aber
was gleich schon sieht, da waren ja trotzdem Leute dran, die sich dann was ausgesucht haben, zu denen sie eine Verbindung hatten.
Genau.
Die ist ja dann auch nicht richtig blind.
Genau, und wir wissen ja auch, man sucht immer nach Anhaltspunkten und dann wussten die Leute, ja, das ist aus Felix Keller und so weiter und so weiter. Ja, also ganz ohne Psychologie geht es nicht. Insofern ist die Storys interessieren mich kein bisschen. Aber dass man sagt, für mich keine Einkaufsrelevanz. Ja, also wenn jemand sagen würde, wenn ich eine Geschichte zu einem Wein erzähle, halt's Maul, das interessiert mich nämlich, mich interessiert nur, was im Glas ist, dann würde ich sagen, ey, du hast ein Problem mit der Weinkultur. Aber dass man grundsätzlich sagt, eigentlich interessieren mich die Geschichten nicht so für das, ich interessiere mich für das, was im Glas ist, das ist völlig in Ordnung. Also man muss sich damit nicht, ja, also gut, in Ordnung klingt immer so, als würde ich es jetzt irgendjemandem erlauben. Das ist damit nicht gemeint.
Doch.
Ich kann sogar sagen.
Schon. Wollen wir es mal genau dabei belassen. Wir erlauben auch Ausreißer. Ja. Aber nur mal.
Ich kann sogar sagen, es gibt eine ganz gute Parallele. Ich spiele seit 1986 Golf. Und ich habe in der Spitze 220 Runden im Jahr gespielt, weil als wir unsere erste Immobilie gekauft haben, haben wir direkt neben dem Golfplatz gekauft, weil meine Frau auch total angefixt war und wir hatten noch keine Tochter. Und dann haben wir da jeden Tag Golf gespielt vor der Arbeit oder nach der Arbeit und so weiter. Ich habe trotzdem nie ein Golfzeitschriften-Abo gehabt. Ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, wer aktuell Weltranglisten-Erster ist oder so. Also ich habe auch, als jetzt letztes Jahr mein Bag abgebrannt ist, als der Golfclub abgebrannt ist und mein Bag damit, der älteste Schläger da drin war 23 Jahre alt. Für die Spielstärke, in der ich eigentlich unterwegs bin, ist das total Quatsch. Ich war in der besten Zeit, hatte ich ja nicht gehabt, 10 und war Kapitän der Jungseniorenmannschaft und da haben mir auch Leute immer gesagt, wenn du dich ein bisschen mehr damit beschäftigen würdest, was du da in deinem Bag tust und so, dann könntest du auch 1-2 Schläge noch besser spielen.
Kurze Anmerkung, Moment, muss ich schon mal sagen, so alt wie er jetzt klingt, mit all dem, was er gerade sagt, ist er nicht.
Ja,
also er klingt jetzt wie deutlich an die 70.
Ich spiele seit 1986 Golf.
Das sind deutlich an die
70, aber so alt
bist du nicht mal im Ansatz.
Das sind 38 Jahre.
Also er hat sehr früh angefangen mit Golf, muss man
genau,
sagen.
Genau, das stimmt. Unabhängig davon, was ich damit sage, ist Ich kann das total verstehen. Also ich habe selber an einer Stelle, dass ich mich total, ja, ich natürlich begeistere ich mich für Golf. Total ohne Ende, sonst würde ich nicht 200 Runden im Jahr spielen. Aber ich lese nicht drüber und so weiter und so weiter. Ja. Und warum soll ich mich dann komisch fühlen, wenn jemand neben mir sitzt, der sich total für Wein begeistert und vielleicht einen tollen Keller hat? Also ich habe nicht die Zeit für diese ganzen Geschichten. Das interessiert mich auch alles nicht. Ich will nur das im Glas. Und es gibt Menschen, die lassen sich ihren Keller einrichten, weil sie too busy sind.
Ja.
Reichlich davon gibt es
ja, viele, das ist gar gibt's nicht so, gar nicht so das wenige. Stimmt, ja. Und das ist dann auch in Ordnung. Und die haben dann eben auch keine Zeit, um sich von dem, der ihnen den einrichtet, dann immer erst die Geschichten erzählen zu lassen. Da geht es dann nur noch um zwei Dinge. Um Etikettenpunkte.
Genau.
Große Namen. Und witzigerweise gibt es für beides diese abfälligen Begriffe, Etikettentrinker und Punktetrinker. Ja. Während die Storytrinker sich für ziemlich cool halten. Sagen wir es mal so. Also wir
sind ja, sie halten sich schon besonders. Also ja, genau. Ja, das stimmt schon. Die Frage ist immer, ja, ob das dann, also ob man da so viel besonders da ist. Also besonders, da ist ja auch ein blödes Wort.
Ich glaube, dass es schon besonders ist, aber ich glaube, dass es in Teilen auch in die falsche Richtung geht. Ja, okay. Da muss ich eine Geschichte erzählen.
Weil manchmal versucht man, über die Geschichte oder hat das Gefühl, über die Geschichte einen Wein auch ein bisschen besser zu machen, als er eigentlich ist. Ne?
Oh, ja,
das ist so die Kehrseite. Ne?
Das heißt Kehrseite, davon haben wir wirklich, also dafür kennen wir alle relativ fein und sofort ein, zwei Namen ein.
Und das ist eine der Geschichten, die ich jetzt erzähle.
Sehr schön.
Mein Freund Thomas Lippert hat auf Facebook, ich glaube öffentlich, und deswegen, ups, das war das
Zack,
Käsemesser.
Zack, in den Fuß, das Käsemesser.
Hat auf Facebook in großem Freundeskreis oder öffentlich ein Foto gepostet von einer Flasche Wein, Rotwein, von Roter Faden. Und hat gesagt, ich fühle mich verarscht. Das waren seine Worte. Das ist untrinkbar. Und was ist das denn? Das kostet 18 Euro. Das war ein Basis Spätburg oder Lemberger. Oder er hat auch beides gehabt, aber nur eins gepostet. Unfassbar. Und dann habe ich geguckt, was da so... Ich musste natürlich schmunzeln. Ich habe das Popcorn geholt. Ja,
weil
ja. Geht los. Das ist so unser Thema.
Rage.
Wird es ein Krimi oder eine Horrorfilm?
Und dann kam der erste, ja, die war aber total naturbelassen. Und der Jahrgang war halt so ein bisschen schwierig und so. Und nun muss man dazu sagen, Thomas ist, ich denke 60, hat jetzt aufgehört als Kellermeister zu arbeiten, ist ausgebildeter Winzermeister, sein Leben lang als Kellermeister gearbeitet, angestellt in relativ konventionellen Betrieben. Ich glaube, sie waren aber biozertifiziert, aber so kaufen wir jetzt nicht unbedingt, auch in der Nähe von Heidelberg, jetzt nicht unser primäres Gebiet, aber er ist der Erfinder des Vinocamps und er hat im Vinocamp 2013 schon Orange-Wine-Proben organisiert, als es echt nur schwer war, Orange-Wine irgendwo herzukriegen, hat immer sich für die Sachen interessiert, hatte nie die Möglichkeit, beruflich das umzusetzen, weil es da einfach keine Kunden für gab, aber total und sag mal, hat auch so seine Heiligtümer wie Preisinger und so, also eigentlich sehr nah an dem, was wir auch so mögen. Und der war halt völlig entsetzt und dann kam der Typ und erzählte das und dann sagte er, ja, okay, aber ich meine, der sitzt in Heidelberg, also ist jetzt nicht so weit weg von Württemberg. Er sagte, war das wirklich so kühl das Jahr? Wir haben doch hier auch so und so Öchsle gehabt und dann habe ich tatsächlich mal eingegriffen in anderen Abführungen, weil ich das komisch fand und habe gesagt, nee Leute, okay, it's not a bug, it's a feature. Ich musste dann einfach mal sagen, was Sache ist. Ich muss sagen, nee, auch in reifen Jahren ernten die das sehr unreif. Es ist, das sind die jungen Wilden und da gibt es noch ein paar mehr und die wollen das so und das soll so schmecken und du musst nicht denken, dass das jetzt deswegen so schmeckt, weil das nicht, einfach nicht reifer werden wollte. Und da haben dann so ein, zwei Leute wenigstens mal, die vorher so diese Karte gespielt haben, also mal so gesagt, ja, stimmt schon, das ist schon so ein bisschen. Und dann hat er diese lustige Frage gestellt, aber wem gefällt denn sowas? Das fand ich so lustig, das hatten wir auch öfter mal. Ne? Musste ich sehr lachen. Mein größtes Problem ist, dass die Menschen, die diese Geschichten lieben, gerade bei denen, die jetzt neu anfangen und so Startup machen und erstmals und alles ganz neu und ganz anders denken und outside the box und was weiß ich, dass die Weinbeschreibungen nicht stimmen. Der Thomas hat das gekauft, weil das überall wirklich super populär ist.
So. Okay.
Und er hat was ganz anderes erwartet. Der hat was total anderes erwartet, als er nachher bekommen hat. Weil die Leute schreiben nicht, das ist übrigens grün. Die schreiben nicht Tomatenpflanze. Also wenn du, und es geht überhaupt nicht darum, jetzt Roter Faden zu bashen. Ich finde, es ist ein wunderbares Weingut, aber es ist natürlich einfach auch diese Neutöner sozusagen. Ja. Roter Faden und die Lassachs in Württemberg. Und da ist ja gerade diese Kalk- und Kegel-Sommelier-Liste der 90 wichtigsten Weingüter. Die sind ja ausschließlich alle berücksichtigt. Und die ganzen konventionellen sind zum großen Teil draußen. Was ich alles nicht schlimm finde, aber schräg finde.
Sehr genau. Schräg ist es.
Nur die Beschreibung der Weine, also du kannst nicht immer elegant schreiben, wenn es eigentlich dünn ist.
Oder grün kratzig.
Und ich finde, wenn es nach Tomatenpflanze riecht, dann sollte man Tomatenpflanze ruhig schreiben. Weil das ist ein sehr charakteristischer Geruch, den Pinot eben hat, wenn man ihn sehr früh holt. Und damit kannst du mit einem Wort jemandem erklären, was ihn erwartet. Und
dann hatten wir das nicht letztens mit den Beschreibungen der Weine, dass es, wann wird es oder wann wird es nicht, ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das mit, ich glaube, das war mit Gerhard auf der Probe. Glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob wir es waren. Immer der sagt, alles klar, ist doch, bei den Leuten, die die Weine beschreiben, hast du in der Zwischenzeit ganz oft das Problem, dass die ja nicht mehr wie früher einfach das so machen können, also wie Robert, also wie Parker oder sowas, sondern dass die, wenn die heute Weine schreiben, die also ganz viele Leute nicht mehr das Geld haben, sich diese Weine zu kaufen, sind darauf angewiesen, dass sie weiter bemustert werden. Mhm. Und wenn du weiter bemustert werden willst, kannst du nicht Tomatenpflanze schreiben.
Ist das so?
Wenn du Tomatenpflanze gut einsetzen kannst und der Satz dann stimmt und die Leute verstehen, aha, die Tomatenpflanze gehört dahin, weil der Geschmack und sowas das widerspiegelt, das würde dann einen guten Schreiber brauchen. Mhm. Jemand, der sich wortgewandt auskennt und sagt, okay, ich fange die Tomatenpflanze wieder ein, bringe die in den richtigen Zusammenhang, dass die Leute es verstehen, dann vielleicht, ich glaube, wenn jemand schreibt, das riecht nach Sauerkraut und Tomatenpflanze, dann kriegt der nie wieder eine Flasche.
Aber gilt das auch für jetzt Weingüter wie Roter Farn oder so?
Das ist eine gute Frage. Weil, interessant, wir haben... Nee, da war der nicht dabei. Sorry, das war mit Paul. Paul hatte eingeladen zu so einem Dinner mit Alex Salterin Castro. Rheingau, Alternativansatz, Naturwein, Riesling. Ich habe die Sachen beschrieben, gemeinsam mit anderen Weingütern auch, aber ich habe die Sachen beschrieben. Dann kam ein Hörer und Leser und sagte, ja, man hört ja wieder ganz deutlich deine Abneigung gegen Naturweine. Es ist schade, dass du die nicht unterdrücken kannst. So. Weißt du, da habe ich dann gesagt, okay, das verbitte ich mir. Ich habe gerade für 90€ 3 Flaschen von dem Wein gekauft. Aber natürlich ich habe irgendeins dieser Triggerwörter benutzt. Bei Riesling nicht Tomaten, wahrscheinlich Sauerkraut oder so.
Ja, genau.
Und Wasser durch. Und Tschüps, der mag das nicht. Wir reden ein andermal über die Champagnerprobe, aber sag mal, mit absoluter Lieblingswein, Don Grier jetzt, der hat ganz klar einen Sauerkrautton gehabt. Das ist ja bei einem Wein aus der Champagner auch durchaus, ich meine, Gott, biologischer Säureabbau, dieses ewig lange Hefelager, das ist jetzt nicht so spektakulär. Das ist nicht immer schlimm.
Nee, der natürlich hat, nicht, man muss es in den Killer.
Das war ein schönes Sauerkraut. Mhm. Ich meine, ich liebe Sauerkraut. Ja. Also das, aber man kann es doch dann auch ruhig sagen. Also haben wir gesagt, einer der besten Weine auf dem Tisch hatte einen Sauerkrautton und irgendeine andere hatte eine wahnsinnig grüngrasig-gemüsige Nase. Das war nicht Don Grier, das war noch ein anderer. Ich weiß es nicht.
Ja, Ledru war anstrengend.
Ledru war für mich nicht anstrengend, für viele anstrengend. Aber wir hatten noch einen, der auch gut war, aber der so eine vegetabile Nase hatte. Aber das muss man dann doch auch schreiben.
Ja, ja, das kann man dann schon schreiben, glaube ich auch, aber für die Leute, die quasi auf die Bemusterung aus sind, ist es, glaube ich, schwierig, weil wenn du das dann so schreibst und nicht gut in Worte fangen kannst und der Winzer, der Bauer ist, ja, mal ausnahmsweise, also sagen wir mal, der schnitzt dann da, liest Sauerkraut, Tomatenpflanze und dann denkt er, na, warum soll ich dem denn nochmal reinschicken?
Das stimmt, die Lassaks reden nicht mehr mit mir, nachdem ich einen Schluck über sie geschrieben habe und sie eigentlich super fand, aber die reden nicht mehr mit mir.
Also es ist gibt jetzt nicht wichtig für dich in dem Fall, aber es ist halt genau das, wovon ganz viele Leute in Anführungszeichen leben, dass sie quasi schreiben können, weil sie bemustert werden.
Ja, ja,
klar. Also das ist diese Storytelling-Geschichte nämlich echt schwierig und das muss man dann auch mal zugeben, weil wir sind ja die Storyteller und ich liebe die Weine teilweise, aber da bringt dann einer das mit zur Probe. In diesem Fall hatten wir eine Probe mit Lemberger und Blaufränkisch und dann bringt einer die Lassaks mit und das Erste ist, er erkennt es selber nicht. Findet selber auch nicht gut und sagt hinterher, ja, das braucht noch Luft und ist noch jung und so weiter. Ein anderer, absoluter Etikettentrinker, auch kein Favorit von mir, ihr kennt den, müssen wir hier heute nicht ausbreiten, bringt mit Moritz, den Großen, und erkennt den Wein, sagt, jetzt mal ehrlich, das könnte auch ein Merlot-lastiger Super-Toskaner sein und diese Latte Macchiato-Nummer ist bestenfalls albern mit dem Holz. Ich kaufe das übrigens auch seit 2-3 Jahren nicht mehr. Das ist total internationaler Stil. Aber er hat seinen Wein wenigstens erkannt und er hat das irgendwie, ja, und Etiketten und Punkte hin und her, das verbietet ihm nicht, irgendwie dann letzten Endes ein Urteil zu fällen und selber zu sagen, nee. Und gewonnen hat dann am Ende ein gutes GG und ein Eisenberg-Duck oder sowas. Also das eher konventionelle in the middle, was tatsächlich ein bisschen Herkunft und so. Aber genau das ist das Problem, wenn die Leute das erstens nicht richtig beschreiben, so dass man sich mitkriegt und zweitens die Weine dann selber in den Blindverkostungen nicht mehr so gut finden, wie sie sie ursprünglich fanden. Und einmal habe ich das beim Gummio erlebt, das war hardcore, das war bei einer Endprobe, wo der Wein dann durchgefallen ist und der Verkoster hat ihn wieder mitgenommen, aber das, was nachher im Buch stand, da war immer noch keine Tomatenpflanze. Und der hatte auch diese Tomatenmark-Note noch dazu, am Gaumen auch noch. Also es war wirklich problematisch. Und von den Co-Verkostern abgewatscht worden, deswegen ist er aus dem Bundesfinale sozusagen rausgeflogen, zurück ins Gebiet und im Gebiet entscheidet der Verkoster, bis 94 kann er es alleine machen. Und da hat er ihn dann trotzdem noch so super hochgehoben. Und das ist unredlich.
Ja.
Ja, aber dann ist wieder die, ja, ist es, ohne Wenn und Aber.
Und wenn du der Etikettentrinker bist und du kommst dann in die Storyteller-Welt und nimmst das, was gerade wirklich hip ist, dann kann dir eben sowas passieren, dass du denkst, sag mal, ich fühle mich gerade verarscht.
Das einen Jehova-Weins ist nicht absolut, ist nicht automatisch des anderen Jehova-Weins.
Nee, Jehova ist ja eher so ein Mechanismus, dass du sagst, ich brauche unbedingt, also wir müssen, ich brauche einen Zeugen, weil ich möchte mit dir darüber reden. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Weine heute, sind so klassische Jehova-Weine in dem Sinne. Da muss ich euch dann nachher, der eine hat keine Geschichte, der andere hat eine Geschichte, aber wobei dadurch haben sie wieder beide eine Geschichte, bei uns geht das ja nicht anders. Aber was ich damit meine ist, sie, egal, lassen wir das weg. Die andere Geschichte, die ich auch ganz interessant fand, weil ich jetzt auch nicht auf irgendwelchen Leuten rumbashen will. Ich war auf der Prowein jetzt, ja. Und da war ich bei Jörg und Petra Tanisch und dann probieren wir. Und dann probieren wir den Spätburgunder unfiltriert 2021. Und den hat er mit ein bisschen Rappen vergoren. Jörg ist jemand, der so ein Sucher ist. Ich weiß gar nicht, ob die Geschichte hier hingehört, aber sie passt einfach so. Deswegen muss ich sie erzählen. Hat die Trauben gesehen, hat die Trauben probiert, hat die Trauben so ein bisschen kritisch gesehen, hat mit Kollegen gesprochen, dies, das, jenes. Aber man macht keine Laboranalyse vorher, sondern er macht das Winemaking schon so aus der Hand. Mhm. Und hat dann, ich glaube sogar im letzten Moment entschieden, ich vergehre ein paar Rappen mit. Und hat in die Fässer noch ein paar selektierte Rappen reingesteckt, hat das durchgegoren. Dann war das alles fertig, dann hat er den biologischen Säureabbau gemacht. Der unfiltriert muss das immer machen, weil sonst würde er ihn auf der Flasche machen. Wenn er nicht filtrieren will, muss das alles an Prozessen in einem Fass gemacht haben. Und dann sagt er, kommt er raus, ist er fertig. Dann kommt die Analyse, 6,1 Promille Säure. Na, war natürlich erstmal, ups, das ist für einen Winzer mit konventionellen Kunden ist das schon fordernd. Und dann habe ich das probiert, also ja, aber ist doch nicht so schlimm, der hat ja keine grünen Noten. Dann guckt er mich an und sagt, doch, klar hat er grüne Noten, ich finde schon. Und da habe ich so gemerkt, wie weit ich weg bin. Ja, weil ich so gedacht habe, ey Alter, wenn das für dich grüne Noten sind, unter welchem Stein hast denn du die letzten 5 Jahre gelebt? Ja? Ich habe es nur nicht gesagt. Aber vielleicht hätte ich es auch sagen sollen.
Hättest du wahrscheinlich, ja.
Aber da sagt er dann zu mir so, und wenn der neue Unfiltriert jetzt gefüllt ist im Mai oder so, ich habe hier so 1200 Flaschen, 200 werden bis dahin noch verkauft, dann ziehe ich den zurück aus dem Verkauf, dann tue ich den in die Schatzkammer, weil in 5 Jahren ist das alles kein Problem. Dann macht das überhaupt kein Problem mit 6 Promille Säure und so. Ja. Und da habe ich gedacht, so, ja, das ist die Realität. Ja, wenn einer dieser Kunden roter Faden ins Glas bekommt.
Das, ja, schüttet den aus. Da trinkt er nicht. Ja.
Bevor jetzt jemand denkt, hier sind jetzt 3 alte Männer, die sich irgendwie in ihren Klischees
abarbeiten.
Das musst du bitte mal erzählen, was wir auf der Berliner Weinmesse erlebt haben. Wir haben uns ja in die Hölle der Endverbraucher gewagt.
Wir waren sehr mutig. Wir waren wirklich sehr mutig. Ich war ein bisschen früher da als Felix und habe schon also eine halbe Stunde angestanden.
Warte.
Unter lauter Freikarten.
Du musst sagen, nach was du angestanden hast.
Um reinzukommen. So. Also ich habe eine halbe Stunde eingestanden, um reinzukommen. Das war nicht gut organisiert. In der Messe war das besser. Da an der Station im Gleisdreieckpark war das wirklich, also, wenn Felix nicht gekommen wäre, ich wäre sofort wieder nach Hause gefahren. das war den Aufwand auch rückblickend gesehen nicht wert. Das war wirklich krass. Und dann sind wir da so ein bisschen rumgeschlendert und es war ein bisschen schwierig, auch Weingüter zu finden, wo wir dachten, ach komm, da probieren wir jetzt mal was. Ja, muss man schon auch sagen. Und dann sind wir zum alten Stadtweingut Klingenberg gegangen.
Steintal. VDP-Betrieb Steintal.
VDP-Betrieb Steintal. Und das fand ich schon krass, dass die überhaupt da ausgestellt haben. Weil es ist ja eigentlich überhaupt nicht...
Das Klientel.
Ja, deren Zielgruppe auch.
So das fängt ja, glaube ich, auch bei 18 Euro an oder sowas. Ja?
Und
bei
das denen. GG ist total teuer. Das haben die da auch ausgeschenkt.
Das war das Erste. Normalerweise, das ist ja wie so eine quasi telepathische Kommunikation. Wenn irgendwo einer da ein GG hinstellt, dann hast du eine Traube vom Weg. Das spricht ja sich rum.
Klar.
Da war keine Traube.
Aber niemand. Und ein Mensch war vor uns.
Und dann haben wir die Sache probiert. Und das ist einfach sehr grün. Sehr dünn.
Ja.
Da haben sie 11 Alkohol, wo man sagt, das bräuchte mehr Alkohol. Und sehr sauer. Und das Problem ist, reden wir Tacheles, du stehst nicht auf der Berliner Weinmesse, wenn du ausverkauft bist.
Nee.
Also dir das anzutun mit dem Adler auf der Kapsel und 80 Euro fürs GG, dann hast du auch...
Ja, das stimmt. Außer so Jungs wie Lörsch, glaube ich, die da schon immer standen, die einfach einen guten zweiten, also die einfach einen guten Markt machen und einen guten Abverkauf haben in Berlin, deswegen kommt der, glaube ich, noch. Der ist ja sehr gelobt. Aber das, glaube ich, du hast recht, ich glaube, dass die eher Ausnahme, dass jemand da steht und sagt, ich nehme einfach das Geld mit, was ich da mit den Privatkunden verdienen kann.
Ich meine, um mal so ein kurzes Niveau einzuziehen. Wir sind ja vor allem wegen des Portugal-Standes hingegangen, weil da die Topspitze Portugals stand. Nieport hätte noch gefehlt oder so, ja. Aber da waren wirklich extrem tolle Winzer anwesend. Und dann kommen da Leute hin, und sagen, ja, schenken Sie mir mal einen Grauburgunder ein.
Einfach mal so auf dem Stand, ja, ich hätte gern Grauburgunder. Ich
hätte gern Grauburgunder.
Ja, guck, wer der ist.
Also so auf dem Niveau. Und da dachte ich mir auch, wie viel, also das Steintal, das war wirklich extrem schwierig.
Von all diesen schönen Geschichten müssen wir ja irgendwann zurückkommen zu dem Weinkeller. Ja, das heißt,
ja,
wir waren bei dem Storytelling irgendwie.
Und genau, beim Storytelling, genau. Wenn du das so machst, wenn du nicht ehrlich bist, ganz kurz abschließend zu Steintal, die treten ja auch in die Falle, dass ihnen ihre Kunden oder dass ihnen eine gewisse Multiplikatoren-Szene Puderzucker in den Arsch bläst, aber am Ende ist sie weinig verkauft. Und jetzt hast du, im Gegenzug hast du Leute, die sagen, ich mache das über Parkerpunkte und dann können wir mal da gibt es auch immer unangenehme Kandidaten. Ja, das habe ich auch. Ich habe Leute, die schenken mir dann Wein ein, dann probiere ich den und dann fangen die an, mich da mit den Parkerpunkten voll zu lullen. Also, wenn das eine reine Information ist, ist das okay. Ich sage zum Beispiel ja auch manchmal oder regelmäßig hier im Podcast nach dem Auflösen nochmal, wer das wie wo gefunden hat, aber nicht um euer Urteil jeweils irgendwie zu verändern, sondern als Information für die Hörer. Und ich glaube, die Art und Weise, wie wir das machen, wie ihr das auch macht, das ist eine reine Informationsweitergabe, das ist okay. Ich kriege es aber manchmal auch so nach dem Motto, ja, sie müssen das jetzt schon mindestens gut finden, weil das hat ja auch 93 Parker oder so. Für mich ist das immer schwierig, weil für mich sind Parkerpunkte ja manchmal...
Trinken wir so tief? Wir trinken nur so tief nicht.
Also 93? Ja, 93. Das läuft ja gut zu rein.
Achso, ja, okay, ja, aber das ist, ja, macht nicht immer Sinn. Das stimmt.
Da denke ich, Hase, wir haben ihn doch jetzt im Glas, lass uns doch unser eigenes Bild. Ja, also kriege ich auch immer mal wieder. Und das finde ich dann ein bisschen komisch. Aber ich finde, natürlich kann man das so machen. Ich finde, man vergibt sich auch viel und für mich muss ich sagen, mich interessieren die Punkte so selten. Ja? Ich muss dazu die eine Geschichte erzählen. Domaine de Trévaillon. Du Trévaillon. Habe ich das erste Mal getrunken, dachte ich. 2013 waren wir in einem Restaurant. Freunde, hey, guck mal hier, Trévaillon auf der Karte. Relativ günstig. Lass mal trinken. Ich so, was ist denn das? Oh, kennst du nicht? Bildungslücke. Total super.
Trinkst du.
Blablabla. Trinkst du? Trinke ich. Gut. Habe ich sogar in einem Nebensatz in einer Geschichte erwähnt im Blog. Ein paar Jahre später wieder hier Domaine du Trévaillon. Hast schon mal getrunken und dann hat es so ein bisschen geklingelt. Ich so, ah, warte mal ganz kurz, da war irgendwas. Habe ich aber erstmal kurz suchen müssen. Ja, habe ich schon mal getrunken. Gut, haben wir nochmal getrunken. Wunderbar, komme ich nach Hause, sortiere so ein paar alte Klatten irgendwie, als ich mein Bücherregal aufgeräumt habe. Habe ich festgestellt, in meiner zweiten Blindprobe, die ich irgendwie in der Hamburger Weinrunde hatte, gab es Domaine du Trévaillon. Ich hatte den schon längst getrunken. Es ist nie hängen geblieben. Dann habe ich jetzt mal die Schreibweise nochmal nachgegoogelt oder sowas. Das gibt eine total irre Story. Ja, der Typ, der das gegründet hat, das Weingut, der ist total auf so einem Bio-Trip gewesen, als das noch keiner war. Und er wollte unbedingt sofort Bio sein. Und deswegen hat er ein Landgut gekauft, in dem keine Landwirtschaft je war. Und hat so eine schöne Garrigue-Landschaft, so ein Heidekraut, weißt du, diese hat er einfach gerodet und hat da einen Weinberg hingesetzt. Da war nie vorher irgendwas. Deswegen ist da nie Pestizid und sonst was gewesen. Der konnte von Anfang an Bio sein. Der musste nicht umstellen, weil das war überhaupt... Ne, der hat, und er konnte eben sagen, hier ist nie irgendetwas Unnatürliches an dieser, zumindest in den 1000 Jahren, seitdem es Aufzeichnungen gibt, irgendwas hier rangekommen und so weiter. Also so ein total verstrahlter Jünger von Nicolas Joly oder sowas. Ja. Hättest du mir die Geschichte 2003 erzählt, ich hätte nie vergessen, dass ich Trouvaillon getrunken habe. Ja, es ist erst, also mit der Geschichte kann ich mich dann wunderbar daran erinnern. Ob ich ihn deswegen besser gefunden habe, weiß ich gar nicht. Ich fand ihn nicht gut. Ich fand ihn gut, aber wir haben besseres aus Südfrankreich getrunken, auch im Podcast, weil wir ja viel Südfrankreich trinken. Das sind so Sachen, wo ich denke, ja, da vergibt man sich dann auch wieder was, wenn man nur über Etikett und Co. geht. Klar, es gibt Etiketten, zu denen kannst du nichts erzählen. Was willst du denn zu Latour erzählen? Ja,
ist halt Latour. Warum? Ja, ist halt Latour.
Klar. Genau. Und du brauchst nichts dafür zu erzählen. Und viele der Bordeaux-Chateaus sind im Besitz irgendwelcher internationaler Konzerne oder Versicherungsgesellschaften, Investmentfonds, was weiß ich was. Da ist nichts mehr zu erzählen. Deswegen finde ich die Weine nicht schlecht, um Himmels Willen. Aber klar, ich meine...
Es ist gut, wir haben Krachfältchen gekauft, die wir mit euch trinken wollten. Gut, dass ihr es nicht, so schlecht findet. Gerade gestern Abend.
Du weißt, was ich meine. Ja, es geht einfach darum, dass... Aber ich finde es halt, komisch, wenn Leute dann, wenn sie es zum Beispiel trinken, auch dann jetzt nicht googeln, was da so ist. Also wenn ich dann so einen schönen Wein im Glas habe, spätestens dann würde ich mich doch irgendwann mal dafür interessieren. Aber nee, ist nicht so. Es gibt Leute, die einfach sagen, nee, interessiert mich nicht. Mir reicht es.
Dass der Wein mir schmeckt.
Ja, und dass ich irgendwie diese Gewissheit habe... Andere, die, ja, die sich beruflich damit beschäftigen, haben das als besonders eingeschätzt.
Aber das ist ja interessant, weil tatsächlich, das ist ja einer der Punkte, warum tatsächlich Parker und andere Verkoster, auch heute noch James Robinson und wie sie alle anderen heißen, warum die Erfolg haben. Weil das ist ja, also das kostet ja alles Geld. Ja? Die Leute, die diese Abos haben, die bezahlen ja dafür, sagen wir mal, $100 im Jahr im Schnitt. Mhm. Ja? Und die machen das ja. Der Großteil der Leute macht es ja nicht aus dem Grund, aus dem wir das machen, sondern so zum Recherchieren mal und so gucken, wo das steht und um mal eine Beurteilung zu lesen, nochmal einen Text, sondern die machen das, weil sie genau so darüber Wein kaufen. Und zwar wirklich viele Menschen. Ja? Die brauchen diese Stories nicht, die brauchen die Punkte.
Ja.
Die brauchen das, damit sie ihren Weinkeller so volllegen können, dass es für sie Sinn macht, damit sie eine Relevanz haben bei dem, was sie da kaufen. Die brauchen, das stimmt ja nicht, die haben ja auch eine Story. Die haben ja eine Story der Punkte.
Du sagst immer die. Du hörst ja eigentlich mehr in die Richtung, als in die Richtung, ich lese jetzt irgendwie Bücher über eine Region und das, was ich am witzigsten finde, kaufe ich.
Also, das stimmt, ja.
Aber du hattest dieses Abo von Parker ja beispielsweise
auch mal kennenlernen. Ich hab Parker, ich habe Burgund, ich habe Jeb Danak und so. Ich finde das auch tatsächlich immer zum Nachlesen und ich finde ja auch immer, dass es Bewerter gibt, wenn man sich mit dem Geschmacksprofil des Bewerters einigermaßen auskennt und damit draufsteht und das auch in Ordnung findet, dann ist das auch in Ordnung. Ja? Genauso weiß ich ja bei dir, wenn du mir sagst, okay, mir schmeckt bei deiner Bewertung damals, wenn das hinhaut, ja, und die Dinger hatten bei dir 95 plus oder also über 90, ja, also waren gut bewertet, war ich mir ja auch sicher, dass mir die durchaus, wenn sozusagen die Schicht des Weinguts noch dazu stimmte, dass ich wusste, okay, das ist jetzt nicht irgendwas komplett, was so biolastig durchgerauscht ist, was du aber geil fandest, weil du es gut fandest, hat es ja auch für mich gestimmt, weil ich ja deinen Geschmack kenne und mich darauf einlassen kann.
Ist für mich auch immer wieder das Thema, wenn ich Weine beschreibe, dass ich sage, hey, lass dich nicht von der Story davon tragen. Also die Bewertung muss auch so sein, dass jemand, der das nicht liest, der das eingeschenkt bekommt, weil jemand anders das gelesen und deswegen gekauft hat. Also man muss wirklich aufpassen, dass man sich nicht davon wegdrängt. Deswegen muss die Tomatenpflanze sein, wenn sie da ist. Es nützt nichts. Auch wenn ich sie jetzt vielleicht in dem Moment gut finde, muss ich wenigstens den Leuten die Möglichkeit geben zu sagen, ey, wenn ich etwas hasse, dann ist es Tomatenpflanze.
Und dann muss man eigentlich jetzt dazu formulieren, in den Zeiten der Punkteflut, die vielleicht auch daher rührt, dass so viele Menschen so einkaufen, gerade da muss doch eigentlich die Weinbeschreibung ehrlich sein. Dass man sagt, okay, ich gebe dem jetzt 96 Punkte, aber da muss in meiner Weinbeschreibung auch drinstehen, das ist eine Tomatenpflanze.
Aber ehrlich?
Weil sonst ist das doch total beliebig.
Aber ehrlich, ich glaube, da tut ihr euch, da denkt ihr bubblemäßig in unserer Blase. Der Großteil der Menschen, die nach Punkten kaufen, glaube ich, lesen diese Beurteilung nicht. Die lesen nur die Punkte, lesen maximal noch mal unten das Trinkfenster, ja, oben, unten, was auch immer, wo was steht, unterschiedlich, und dann hat sich's schon. Dann ist der Name auch wichtig, ja, dann ist sozusagen Name, Punkte mit dem Jahrgang sozusagen verbunden, damit man noch mal mitreden kann vielleicht, wenn man da ein bisschen teurer kauft vielleicht. Und dann die Weinbeschreibung an sich, die Mühe machen sich schon nicht mehr so wahnsinnig viele. Auch beim Gourmillot haben sich diese Mühe nicht viele gemacht, glaube ich.
Nein, aber bei den internationalen Verkostern habe ich auch den Eindruck, dass sie das durchaus wissen und deswegen bestimmte Sachen gar nicht erst verkosten. Mhm. Also die machen dann einfach direkt einen Bogen drum und sagen, pass auf, lass uns die Sachen verkosten, wo wir nach einem klassischen Schema vorgehen. Das heißt, wir machen mal einen Bogen ums Jura oder sonst was. Deswegen waren die immer die spätesten, das waren die Hipster-Soms, waren unter sich. Und du hast eigentlich kaum die klassischen Medien gehabt, die das gecovert haben. Und so sind dann diese schrägen Stories eigentlich entstanden. Das ist irgendwie so, was total gehypt wurde. Und dann kamen vielleicht ein paar Etablierte. Oder, also weil ich finde, Etikettentrinker ist halt wirklich ein Schimpfwort. Ne? Aber dann, also, nennen wir sie mal EPs, ja, Etikette und Punkte, Etiketten und Punkte. Also dann kamen so ein paar EPs.
EPTs. Waren, das klingt wie eine Anlage. Die typischen EPTs.
Dann kamen die EPTs und waren irgendwie total irritiert. Und wenn es aber dann trifft, dann geht es gleich auf 600 Euro hoch.
Also sofort.
Das stimmt.
Und diejenigen, die es wirklich eigentlich entdeckt haben, sagen, ja, jetzt haben die genau das irgendwie so gehypt, was wir eigentlich gar nicht so schick fanden. Also auch so eine, also da sind, glaube ich, Konflikte, die werden sich so schnell nicht auflösen lassen. Was mich aber auch noch zu einem letzten Konflikt bringt, und den habe ich also durchaus auch im Freundeskreis, den hatte ich auch mit meinem Vater, verstorbenen Vater, weswegen wir jetzt sehr vorsichtig sind, was wir genau sagen. Wenn du dann Verkoster hast, die es einfach nicht können und du das durchaus mitkriegst und da trotzdem immer noch drauf gehört wird. Also bei meinem Vater gab es diesen Konflikt, dass der den Vinum-Bewertungen für die GGs immer so eine gewisse Beachtung schenkte. Und die kamen damals von Rudolf Knoll, der mittlerweile immer noch nicht so ganz im Ruhestand ist, aber den sie tatsächlich jetzt bei Vinum und Co. sehr aufs Abstellgleis geschoben haben. Entschuldigung, dass ich so sage. Und der entwickelte im Alter eine totale Immunität gegen Alkohol. Und dann hatte der 2006, werde ich nie vergessen, im Rheingau als bestes GG Johanneshof Eser. Und das Ding hatte trockene Botrytis und 14,5 Alkohol und war sowas von Baller. Könnt ihr den irgendwann mal trinken? Ich habe noch einen, weil ich habe meinem Vater dann welche abgenommen, weil er konnte das nicht trinken. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt muss doch Schluss sein. Du kannst doch jetzt nicht bei der 2007er Entscheidung, was du kaufst, wieder die Vinum heranziehen, nachdem ich dir jetzt ein paar Sachen abkaufen musste, weil wir nämlich gesagt haben, er erlebt es nicht mehr, dass die trinkreif sind. Ja, okay. Und mein Vater ist tot und das liegt da. Das war vollkommen ernst gemeint. Ja, gesagt, gib's mir, ich trinke das, wenn du theoretisch 90 wärst. Und aber da kannst du doch im nächsten Jahr nicht wieder. Und wir haben jetzt, und ich weiß ja, dass er uns hört, ich finde das immer so nett, wenn unser gemeinsamer Freund die Champagner-Parker-Bewertung zitiert. Also wenn es was gibt, was gewürfelt ist, dann sind das Parkers. Ja, die haben ja sogar 4 Verkoster da verschlissen, weil sie immer noch keinen gefunden haben, der es kann. Sag ich jetzt mal so, ja. Und so, also irgendwann muss so der Punkt erreicht sein, wo man sagt, okay, also Jack Dunnock für die Rhone und Alan Meadows fürs Burgund und so, ja. Kein Thema. Und Parkers-Leute sind auch nach wie vor unglaublich gut in Bordeaux. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, der Parker-Bewerter für Spanien ist rot, also da ziehe ich meinen Hut. Ja, der probiert 100 Weine unter 10 Euro und dann nagelt er die 8, die 5 Monate später alle vom Sockel hauen. Also alle, ja, total, unglaublich. Aber weiß, nee, weiß kann ich das besser. Lehne ich mich jetzt mal wirklich aus dem Fenster.
Naja,
aber rot, da sehe ich keine Schnitte. Absolut super. Aber das sind nur Menschen, das sind mittlerweile, Parker war vielleicht eine mythische Figur, wir haben eine Folge darüber gemacht, wie großartig ich den Typen fand. Das ist überhaupt ohne Wenn und Aber Bewunderung. Aber es gibt etliche Publikationen, wo ich sage, ja, wir haben eben hier zum Einstand, haben wir hier getrunken, VDP-Auktion Reserve, am Höhenrhein den von Achim von Oettinger, den haben wir freundlicherweise geschickt, dem hat Stuart gerade 100 Punkte gegeben. Ja, für mich heißt das nur, Stuart war begeistert. Ich meine, ja. Stuart und ich haben jetzt 2 Jahre in Wiesbaden nebeneinander gesessen. Das ist ein emotionaler Mensch, der beim Verkosten auch mal sagt, boah, so was ist denn da, Stuart, was hast du gerade im Glas oder so. Ja, also deswegen...
Kannst du schlecht zurückhalten mit seinen Gefühlen, das stimmt.
Ja, ist super. Und dann sind halt gerade mal wieder Suckling-Punkte aufgetürmt worden. Weißt du, also, es ist total super. Ich meine, das ist auch ein wirklich toller Riesling-Verkoster, wenn man es will. Und dieser Wein ist auch großartig. Den hat er zu Recht ja den genau richtigen irgendwie aus den Auktionsreserven rausgepickt, ob es 100 Punkte sind darüber.
Lässt sich trefflich streiten.
Ja, ja. Aber was ich so lustig finde, also in dem Augenblick weiß ich ja, das sind einfach Zeitschriften oder Publikationen, die haben verschiedene Verkoster und der Jeb Dunnock ist total großartig an der Rhone, aber jetzt trauen die sich auch in die Champagne und was
sie müssen, weil sie natürlich den Druck haben von allen anderen. Also es geht, es reicht nicht und dann müssen sie an die anderen Seiten mit dazu, dann brauchen sie da wieder Verkoster, die es beschreiben.
Also in der Champagne gibt es für mich aktuell überhaupt keinen Verkoster, der wirklich da strahlt. Gerhard Eichelmann bewertet die Weine sehr grob mit 1 bis 5 Sternen und 5 Sterne gibt es
dann auch noch. Mach mehr die Häuser und so.
Das ist ein super Guide und ich habe ganz tolle Weinproduzenten über ihn entdeckt. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich nehme jetzt das Buch, um einzelne Weine zu suchen, so ist es auch nicht aufgelegt. Und dann finde ich, kann man sich auch irgendwann mal quasi davon lösen. Und da finde ich es lustig, es gibt dann immer Leute, die dann immer noch trotzdem mit den Parker-Punkten kommen oder mit diesen Punkten oder so, wo ich so längst sage, naja, komm.
Jo. Wir haben. Es hat übrigens sehr, sehr schön und angenehm mit Gerhard zu verkosten in der Champagner-Probe.
Ja, stimmt, wir hatten jetzt ja eine
Champagner-Probe. Nicht zu viel, aber es war nicht. Das stimmt. Nein, das war super. Das war wirklich eloquent.
Sehr nett. Wir haben viel Spaß gehabt.
Die Runde war toll. Die Runde war insgesamt toll. Du warst auch sehr nett, Flo.
Also sagen wir ja, versuchen wir ein persönliches Fazit zu ziehen. Wir sind in der Bubble, in der die Geschichte unheimlich viel zählt. Es gibt Menschen, für die zählt die gar nicht. Das ist keine Verneinung der Weinkultur.
Nein.
Sondern die Verneinung der Weinkultur kommt dann, wenn du eben sagst, halt's Maul, ich will die Geschichte nicht hören, wenn sie einer gerade mal so nebenbei zum Besten gibt. Oder wenn du sagst, der hat aber 100 Punkte, ist mir völlig egal, was ich hier im Glas habe. Da steht, das sind so Auswüchse, die es gibt. Im Gegenzug, leider gibt es in der Storytelling-Geschichte diese Auswüchse, Tomatengrün nicht Tomatengrün zu nennen, sondern elegant. Elegant. Ja, wenn Spätburgunder elegant sind, dann musst du schon mal.
Aber du brauchst halt, was wir immer alle sagen, du brauchst einen eigenen Geschmack, du brauchst ein eigenes Profil, du brauchst ein bisschen eigene Idee und musst auch ein bisschen gucken, was du machst, oder? Also, das ist so,
ja, wenn der Banker einrecht ist, also. Ganze Leute finden, die das für bestimmte Dinge so beschreiben, wie du es magst. Und, und ich glaube schon, also selbst, auch wenn ich mich natürlich, man findet sich ja selbst immer. Als den einzig richtigen Verkoster hat Jens Priewe mal zu uns gesagt, fand ich so lustig, war ich mit Paul im Rheingau und haben uns so über bestimmte Dinge unterhalten und hat Jens gesagt, ach komm, sagen wir doch mal ehrlich, die einzig relevante Verkoster für dich bist doch du. Irgendwie so. Und sagt, nein, wenn du was über Chianti schreibst, sagt er, ja, Chianti, warum werde ich dieses Stigma eigentlich nicht los? Bloß weil ich mir dieses Buch geschrieben habe. Aber egal, also unabhängig davon, selbst ich, der mich ja natürlich für einen tollen Verkoster halt denke, niemand kann mir vollständig folgen. Also vielleicht mag man meine Riesling-Einschätzung und dann ist man bei der Spätburgunder-Einschätzung vielleicht noch ganz gut, ist aber seine Lemberger-Euphorie, die teile ich nicht oder dies. Ich denke, dass man, wenn man in dieser Etiketten- und Punktetrinkernummer ist, dann sollte man sich zumindest die Mühe machen, genauso wie man sich in der Story-Geschichte die Mühe machen sollte, ehrliche Weinbeschreibung zu fahren. Und dann passt es auch wieder. Und das Einzige, was ich schade finde, ist, dass Etiketten- und Punktetrinker tatsächlich keine Jehova-Weine haben. Sie haben ja nicht so, sie sagen, ich habe neulich einen Wein getrunken, das musst du mal, das kannst du dir nicht vorstellen, weil sie ja immer Dinge trinken, die schon quasi von der Allgemeinheit der Weintrinker als besonders gutes Etikett oder besonders hoch bepunktet eingeschätzt sind. Ja. Also dadurch hast du natürlich null Effekt. Das ist das, wo ich sage, das ist die Tourvaillant-Geschichte. Wenn du nur danach gehst, dann ist die Geschichte natürlich nichts mehr wert und dann brauchst du auch nichts zu erzählen. Mhm. So, Wein, Leute, wir müssen gleich.
Wir müssen hier.
Wer möchte?
Ich finde, du hast nichts mehr. Ich habe schon seit 5 Minuten nichts mehr. Ich habe versucht, dich einzugreifen, rechts, weil ich dachte, das ist
rechts,
unhöflich.
Ja, schenk nochmal nach. Ich brauche nur rechts.
Du brauchst nur rechts.
Ich würde von dem Pinot auch noch was nehmen.
Von dem Pinot habe ich noch.
Ja, fang doch mal an mit dem, was hier so.
Ja, jetzt warten wir kurz, bis du wieder da bist.
Der Höflichkeit halber. Also ich mochte es ja nicht.
Nein, da wieder eingeschränkt
hat. Mann. Jetzt, wo du nicht da hast, können wir das ja mal sagen. Du gibst gern von beiden noch was ein.
Jetzt, wo wir zu zweit sind, können wir uns auch endlich mal gegen ihn wehren.
So, rechts fangen wir an, haben wir gesagt.
Bubbles.
Rechts ist Schaum, das heißt, sind wir schon mal eilig, das ist schön.
So eine Apfelfrucht.
Und weißer Schaum. Also kein Rosé-Schaum, sondern weißer Schaum.
Ja. Schöne Palage. Ich finde es so mittellang, also es ist jetzt nicht so ganz lang, nicht so viel Brioche. Eher so apfelig fresh, finde ich.
Ja, da bin ich dabei. Das stimmt.
Ist aber, also mir gefällt es ganz gut. Es hat ganz guten Zug, ist ganz schön. Ist jetzt nicht so das Komplexeste an Schaum, würde ich sagen.
Ich habe vorhin, also jetzt sozusagen, ich habe vorhin zu Hause schon einen Schluck Shampoos getrunken. Und ich würde, also ich bin nicht so richtig bei Champagner. Ich mag das auch gern trinken, das macht mir, Spaß. Mhm. Ja? Das ist eine schöne Nummer, vor allem. Ich finde, der hat eine schöne Perlage, der schäumt nicht doll auf, der macht Spaß in großen Schlucken, das kann man geil trinken, also richtig trinken, so, mhm. Ja, macht viel Freude. Das stimmt auch, die Perlage und sowas, das hält nicht lange, das ist, ich finde, von der Säure auch nicht so harsch und nicht so fett. Ich wäre nicht bei Champagner, ich wäre aber auch nicht bei deutschem Winzersekt.
Okay.
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich bin bei der Rebsorte noch so ein bisschen unschuldig. Ich kann mir schon vorstellen, dass es aus Deutschland ist.
Ja, es ist aus Deutschland.
Mhm. Bin ich raus.
Kein Problem. Nee,
aber das ist, finde ich, aber dann...
Ja. Nee, wir werden... das ist aus dem schwarzen Glas eine völlig andere Geschichte. Wenn ich euch gleich erzähle, warum ich den Wein einfach mitbringen musste, was ich in diesem Wein so faszinierend fand, dass ich mit diesem Wein ein Erlebnis hatte, was ich noch nie in meinem Leben gehabt habe, dann werdet ihr sagen, huch, oder vielleicht machen wir es mal einfach. Also es ist deutscher Riesling-Sekt. Und das Erlebnis, was ich bei diesem Wein hatte, ist, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, egal in welchem Region wir sind oder sowas, in einem Sekt gesagt, ich weiß, welcher Jahrgang das ist. Mhm. Wir haben hier in dem Sekt, finde ich, die totale Aromatik des Stillweinjahrgangs.
Das ist spannend. Mhm.
Obwohl der Sekt Rundwein ja eigentlich viel früher geerntet wird. Es lag auch in dem Jahrgang, wo mir der Winzer sagte, wir hatten erstaunlich viel Zeit, die Öxelwerte sind nicht explodiert. Es gibt Jahre, da musst du um jede Minute kämpfen. Und da hatten wir tatsächlich ein bisschen Zeit. Der Wein ist ohne Jahrgang, aber 13. Was ich finde, 18. Diese 18er Aromatik, es ist für mich da durchaus da. Sie ist nicht unangenehm. Sie aber ist
das ist Riesling Sekt?
Ja, es ist Riesling 18 und ich schmecke da Riesling 18, die besseren Riesling 18. Wir haben ja schon mal.
Also wusstest du,
nee, dass deswegen habe ich ihn mitgebracht. Ja, das ist Riesling. Ich habe neben dem Winzer gestanden. Das ist FB Schönleber aus dem Rheingau. Mhm. Und ich habe bei denen im Weingut übernachtet. Also insofern war es nicht ganz so.
Also du wusstest, als du den getrunken hast, wusstest du, dass du Riesling-Sekt trinkst?
Genau, ohne Jahrgang. Und dann habe ich, gesagt, sagen Sie mal, ist das eigentlich 18?
Aber dann verstehe ich das mit dem Riesling tatsächlich. Ich glaube, wenn du weißt, dass es ein Riesling-Sekt ist, dann kann man das aber schon schmecken,
ja, genau,
das
verstehe genau. Ich. Ja. Und es ist halt 18, dadurch ist es auch als Riesling-Sekt. Und FB Schönleber, Rheingau, hat die Sachen lange auf der Hefe. Das ist ja jetzt, das ist der aktuelle Jahrgang. Also es ist der aktuelle Nicht-Jahrgang.
Naja, genau.
Ein Weingut, das sehr unterm Radar fliegt, was ich schade finde, weil die
schön, an dieser Stelle...
Ja. Also es ist nee, FB Schönleber, nicht?
Achso, Rheingau-Schönleber.
Rheingau-Schönleber. Achso, ja, schon. Und also VDP-Betrieb und so, aber bei den GGs treten sie nicht weiter in Erscheinung. Ich glaube, sie sind auch gar nicht vertreten in Wiesbaden in der Regel. Aber ein ganz passionierter Sektmacher, der mir auch eine ganz interessante Geschichte erzählte, weil er sagte nämlich, es gibt Jahre, sie haben jetzt die letzten Jahre gehabt, wo sie keinen Grundwein gemacht haben, weil er sagt, Sektgrundwein verzeiht gar nichts. Mhm. Und das fand ich so interessant. Er erzählte die Geschichte, du kannst einen Sektgrundwein eben nicht wie bei einem Liter Riesling oder bei einem Gutsriesling, wo jeder, auch wenn es keiner zugibt, notfalls in einem schwierigen Jahr sagt, naja komm, dann holen wir das und dann machen wir eine kleine Aktivkohleschönung. Die Aktivkohleschönung sorgt für so ein Loch im Wein, aber nach 3 Jahren, dann ist alles ausgetrunken bis dahin. Also das geht im Riesling, das geht im Sekt nicht, weil der Sekt, wenn der aus der zweiten Gärung raus ist, dann hast du all das.
Sofort im Glas.
Ja, das ist alles, da hast du all die Probleme direkt im Glas. Deswegen sagt er, es ist gar nichts so Besonderes. Dass in den meisten Schaumweinanbaugebieten der Welt Handlese vorgeschrieben ist. Du kannst es sowieso nur mit der Hand lesen. Wenn du mit der Maschine liest, machst du in der Regel eine kleine Kutsche. Kannst du dir nicht leisten. Und er erzählt eben, wie er jetzt in dem einen Jahr keinen Sektgrundwein gemacht hat, weil er ist mit der Mannschaft raus. Es gab keine nur gesunden Trauben. Mhm. Überall war ein bisschen was. Und dann hat er versucht, denen zu erklären, das kannst du holen und das nicht. Und das hat nicht funktioniert. Bis ich denen das beigebracht hätte, wäre das alles weggefault sozusagen. Und dann hat er gesagt, nee, okay, komm, dann holt ihr das jetzt ganz normal. Dann machen wir nur Gutsriesling, Ortsriesling, Literwein und so weiter. Wir machen dieses Jahr keine Sektgrundweine, weil er wusste, wenn ich hier Sektgrundweine mache, das muss ich alles selber lesen. Ich kann genau so viel Sektgrundwein machen, wie ich an einem Tag lesen kann. Kannst du knicken. Fand ich sehr interessant, weil ist natürlich auch eine sehr ehrliche Aussage, mal wieder, die du so oft sonst kriegst. Obwohl ja Sektgrundweine in der Regel PVPP geschönt werden und so weiter. Also es gibt schon, aber das sind nicht die Schönungen, die du machst, um diese kleinen schwarzen Bären, die dazwischen drin mal sind, irgendwie sowas unschädlich zu machen. Ja, also für mich ein wunderbarer Extrabrüt, der einfach für mich diese totale, dass ich da stehe und sage, das ist der 18. Also ja, der Grundwein ist im Prinzip 18. Und ich fand, er hat diese 18er-Note, aber nicht so
Nicht überbordend.
Genau, nicht bitter und so. Wir trinken ja nachher noch den 18er von Oettinger. Und es gibt ja doch, ich sag mal, ein Sechstel der 18er ist unproblematisch. Und in diesem Bereich
geht's, ja. Was haben wir 18 getrunken, was so gestrahlt hat, was echt gut war? War das Dönhoff oder Schönli, was wir von der Nahe im Podcast auch?
Ach so, im Podcast, ja, das war der Höllenpfad in Mühlenberg.
Genau.
Ja, dem ich 99 Punkte gegeben
das
hatte.
Das war so gut.
Ja. Gut, der zweite Wein.
Pinot. Guter Sekt, der zweite Wein, Pinot. Ja. Finde ich auch. Und zwar riecht es ein bisschen wie schon mal getrunken. Im besten Sinne schon mal getrunken. Es riecht ein bisschen wie...
Es riecht ein bisschen deutsch, oder?
Es riecht ein bisschen dolldeutsch. Mhm. Es riecht ein bisschen wie ein junger Schatzarasch.
Ja? Ja.
Finde ich. Das ist so...
Spannend. Ja.
So, das ist... So die Richtung, es riecht ein bisschen...
junger Rheingauer Schatzsauvage, okay.
Mhm. Rheingau, Ich war eher ein bisschen an der A, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich fand es röstig, aber auch...
Röstig ist es?
Röstig, aber auch blutig. Also es hat schon auch so ein bisschen animalischen Touch, vor allem am Gaumen.
Würde mich aus dem Fenster legen und sagen, das ist nicht Huber. Das würde man schmecken. Mhm. Also vielleicht liege ich daneben, aber ich finde das...
Ist auch nicht Pfalz, glaube ich.
Das ist ziemlich gut. Ich mag das gern. Das hat auch so wirklich so einen schönen Zug. Ich finde, wenn es ein Deutscher ist, finde ich, dann ist das wirklich, wirklich schön deutsche Pinot-Zeug, wo man sagt, da hat man echt Spaß dran.
Ja. Bleibt so in einem Mittelgewicht. Das ist nicht so überbordend. Ja, es hat so eine gewisse Eleganz, was es mitbringt.
Das stimmt. Ja, finde ich auch.
Weil es erste Lage ist. Ich war beim Rheingau Wein und Gourmet Festival, deswegen war ich im Rheingau. Deswegen habe ich
bei Rheingau war ich ganz schlecht.
Ich bin gewohnt. Ich hatte eine Einladung zu einem Lunch mit Ricico Basto, so ein Franciacorta Lunch. Und ich habe schon immer eine Einladung dahin gehabt. Ich bin da nie hingefahren, weil ich fand, irgendwie nur für ein Essen irgendwie so ist es schwierig. Aber Ricico Basto ist Teil meiner Vipino Kollektion. Und dann habe ich gedacht, dann fahre ich mal hin. Und dann gucke ich mir das mal an und dann habe ich festgestellt, um 12 Uhr da zu sein, muss ich am Vortag anreisen. Und dann habe ich gefragt, ob ich ein Ticket für die Eröffnungsveranstaltung auch noch haben kann, haben sie mir gegeben. Und ich muss ehrlich sagen, ich wusste nicht, was das Rheingau-Gourmet-Festival in dem Sinne ist. Es gab auf der Welt zwei Gourmet-Festivals dieser Prägung, eins in den USA, das ist so ein bisschen eingeschlafen. Es ist tatsächlich das bedeutendste Gourmet-Festival der Welt.
Tatsächlich. Das Rheingau-Gourmet-Festival.
Ja.
Klingt nach Dorf.
Rheingau-Gourmet-Wein-Festival.
Weil Rheingau so einen schlechten Neumund hat.
Ja, das stimmt.
Wirklich.
Und wir reden über das Kronenschlösschen in Hattenheim. Das ist eigentlich veranstaltet. Und die Eröffnung ist im Kloster Eberbach im Laiendomitorium.
Wir trinken selber.
Nee, wir trinken, das Ganze, wir trinken Diefenhardt.
Diefenhardt?
Ich erzähle gleich warum.
Lustig, Diefenhardt.
Die Wildsau. Habe ich dich schon mit bombardiert. Ja, ich bin ein großer Diefenhardt-Fan.
Ja,
weiß auch gar nicht, ob wir vielleicht sogar schon mal einen Podcast hatten. Aber unabhängig davon. Also folgendes, ich bin dann im Kloster Eberbach bei der Eröffnungsveranstaltung gewesen. Im Kronenschlösschen in Hattenheim finden quasi jeden Tag zwei Lunches statt, zwei Abendessen. Alles mit Wein, immer ein Rheingauer Winzer dabei und meistens ein Gastwinzer. Und die Köche werden aus der ganzen Welt eingeflogen. Und das sind super bedeutende. Und die Eröffnungsveranstaltung ist in Kloster Eberbach mit 12 Stationen sind es, glaube ich. Und wir haben insgesamt 6-mal Sterne, 1-mal 2 Sterne. Und man geht so ein bisschen rum und holt sich sein Essen. Und dann sind 25 Winzer dabei, fast alle Rheingau. Noch ein, zwei Gastwinzer aus Franken waren dieses Mal dabei und ein südafrikanisches Weingut. Es war auch der Winzerhof Stahl da. Die haben sowohl gekocht als auch Wein ausgeschenkt. Hm. Und dann marschierst du da so rum und kannst dir dann entsprechend jedes Gericht mindestens einmal holen. Es wird auf allerhöchstem Niveau gekocht. Die Winzer müssen den Wein stellen und dafür dürfen sie umsonst rein und kriegen ein sehr verbilligtes Ticket für die Ehefrau. Deswegen, ne, die schönen Ebers haben mich dann noch mit hochgenommen, sagen, es ist wunderbar, tausche zwei Kisten Ortswein gegen so ein Gourmet-Ticket. Das Ticket kostet 220 Euro und du kannst gar nicht alles essen und trinken, was da kommt. Du kannst zwar jeden Gang einmal und du kannst auch vielleicht von deinem Lieblingsgang noch ein zweites Mal nehmen, aber die insgesamt 80 Weine, die angeboten sind, kannst du nicht. Also habe ich mir die Weine dann, gut, die gibt leider keine Spucknäpfe und die schenken auch keine Probeschlucke aus. Na, das war ein bisschen albern, weil ich saß dann da mit 5 Pinos und meinem Rotweingericht und habe das dann so probiert und habe dann 4 noch relativ volle Gläser beiseite gestellt. Die durften die mitnehmen und mit der Wildsau bin ich dann nochmal zur Winzerin gegangen und habe mir noch einen kleinen Nachschlag geholt. Weil es war tatsächlich, Etikettentrinker sozusagen oder Wertungsgeschichte, es war einfach der beste Wein. Ich habe mir einfach 5 sehr, sehr gute Rheingauer Pinots hingestellt, habe das gegeneinander probiert und es war fantastisch. Es ist 19, ist also schon so ein bisschen angereift, ist aber, glaube ich, sogar noch der aktuelle Jahrgang. Und kostet natürlich kein Geld, hat natürlich auch viel teurere Sachen.
In dem Fall.
Nee, für 32 ist da etwas was gegeben.
Ich glaube, das ist weniger.
Das ist der erste Lage. Ich denke, wir sind in den 20er, vielleicht sind wir bei 19, aber da erwischt du mich jetzt auf dem falschen
Punkt. Nee, sogar nicht schlimm, aber das ist so.
Aber dieses Festival ist unglaublich, was da an Köchen kommt. Ja, und du fragst dich immer, wie die das machen, weil die haben Shuttle-Service und so. Als dann die Bahn streikte, haben die mich noch zum Frankfurter Bahnhof gefahren, also als die Regionalbahn streikte. Und unglaublich tolles Essen. Und wir hatten dann das Franciacorta-Landschaft mit einem Sternekoch aus der Lombardei, den hatte der Riccardo Riccicobastro direkt mitgebracht. Und die allertollsten Köche kommen da und kochen. Und eben bei diesem hier, dieses Zwei-Sterner, dieses Rinder-Tatar, das war das beste Rinder-Tatar, was ich in meinem Leben gegessen habe. Und aber also deswegen dachte ich, ich muss beide einfach mal mitbringen. Ich habe dann die Winzerin gefragt, ob sie mir das einfach mal mitbringen kann, weil die fliegt ja leider vollkommen unter dem Radar. Das ist eines der größten Talente, was wir haben.
Dievenhardt, ja. Ja, das hatten wir schon früher bei den Weißen. Also Dievenhardt höre, ich bin immer noch so, dass ich Dievenhardt mir nicht zwingendsweise, aber diesmal, wenn ich Dievenhardt höre, ich ein gutes Gefühl und denke, da kannst du immer trinken, macht immer Spaß.
Ja, und die GGs sind halt. Und jetzt halt mal Pinot Estelage. So, jetzt müssen wir uns beeilen, ne?
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.